Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Immobilienradar News, dem Podcast, der alle aktuellen Trends, Entwicklungen und Insider-Tipps rund um die Immobilienwelt beleuchtet. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast im Studio. Silvio Röder ist hier. Er ist seit 2 Jahren Büropartner bei Falk Immobilien in Erfurt und ein echter Bauprofi. Er schafft es aufgrund seiner Expertise, ich nenne ihn oft den Baulöwenmakler, seinen Eigentümern und Käufern einen echten Mehrwert zu schenken, wenn es um den Kauf, Verkauf, Neubau und die Sanierung von Immobilien geht. Wir wollen heute auf die baulichen Unsicherheiten beim Kauf von Bestandsimmobilien eingehen. Ja, jetzt sind wir hier ganz unter uns. Hallo Silvio, schön, dass du heute hier bist.
Hallo Elvira.
Ja, ich freue mich. Ich darf dich unseren Zuhörern kurz vorstellen. Silvio Röder ist seit 2 Jahren Immobilienmakler bei Falk Immobilien in Erfurt und darüber bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir zusammen im Team diesen Markt, diesen teilweise auch sehr schwierigen Markt rocken. Du bist 10 Jahre als Hausverkäufer und Baubetreuer bei Luxhaus. Wer es nicht weiß, das ist eine Fertighausfirma, aber ich glaube, die sind so bekannt, das weiß jeder, tätig gewesen. Gleichzeitig bist du bekannt als Grundstücks- und Projektentwickler für Baugrundstücke im Großraum Erfurt und von Anbeginn deiner beruflichen Laufbahn in der Baubranche, dazu gehört Hochbau, Tiefbau, Sanierung, waren Immobilien dein Thema, also immer dein Thema und deine Berufung. Habe ich das jetzt so richtig vorgestellt?
Wie gesagt, aus dem Bau, aus der Baubranche schon seit Beginn der Branche immer treu geblieben.
Sehr gut. So einen Experten hier zu haben in meinem Podcast, das erfüllt mich auch mit Stolz. Mach jetzt nicht Schleimerei, da freue ich mich wirklich drüber. Es soll ja um die Unsicherheiten beim Kauf von Bestandsimmobilien gehen. Auf unser Thema gehe ich nochmal ein. Aber meine erste Frage ist, wenn du so ein erfolgreicher Hausverkäufer warst, Projektentwickler, warum bist du denn, ich sag jetzt mal, zum größten Teil deines Berufes derzeit in die Immobilienbranche als Makler gewechselt?
Ja, die Entwicklung im Bausektor oder auch im Finanzsektor hat natürlich dazu beigetragen, seit der Zinswende das Neubauvolumen, ich glaube, um 90-95% zurückgegangen. Und das haben natürlich ganz besonders die Fertighausfirmen zu spüren bekommen. Die Nachfrage ist extrem zurückgegangen. Und da ich aber schon immer in der Immobilienbranche unterwegs war und natürlich durch die Grundstücksentwicklung oder Vermarktung natürlich auch schon immer dort zu tun hatte, lag der Schritt eigentlich nahe, mich etwas breiter aufzustellen und auch Bestandsimmobilien, Mehrfamilienhäuser, Eigentumswohnungen auch mit zu vermarkten und mir einen entsprechenden Partner zu suchen.
Ja, danke. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass du bei Falk angeheuert bist. Wir haben uns kennengelernt, also dürfen wir jetzt auch hier verraten. Du warst dabei, ein Grundstück zu verkaufen und hast mich gefragt, ob ich das vermarkten möchte. Habe ich natürlich ja gesagt. Und dabei haben wir erkannt, du gäbst auch einen ganz tollen Immobilienmakler ab, weil du einfach ein unheimliches Wissen hast, gerade auch zum Bereich Grundstück, wo ich dachte, genau, er ist es, den brauchen wir noch hier bei uns im Team. Ja, nun ist das wirklich so, dass man das gut verstehen kann. Ich konnte das auch vor 2 Jahren nachvollziehen. Es ist leider so, und da reden wir hier über kein Geheimnis, das wird in den Medien mehrfach immer wieder erwähnt. Die Mieten steigen. Warum steigen die Mieten?
Ja, weil die Nachfrage nach wie vor da ist. In den letzten Jahren auch durch die Zinswende viel weniger Neubauvolumen zustande gekommen ist und dadurch natürlich die Nachfrage immer weiter steigt, immer weniger verfügbar war. Das ist natürlich für Investoren, die über entsprechende Wohneinheiten verfügen, eine Goldgrube. Man zieht die Miete an und man hat immer noch genug Nachfrage bei Neuvermietung, natürlich zu entsprechend höheren Preisen, die Wohnungen wieder auf den Markt zu bringen.
Kannst du uns und den Zuhörern erklären, was es gerade so schwierig macht, neu zu bauen? Weil du hast unzählige Einfamilienhäuser gebaut. Eine Zahl kannst du die nennen, wie viel du eventuell schon gebaut hast?
Also wie viel insgesamt weiß ich nicht, aber in den 10 Jahren Luxhaus waren es über 30 Einfamilienhäuser, gerade hier im Großraum. Ja, ich hoffe und wünsche oder denke, dass das 30 zufriedene Bauherren geworden sind, mit denen ich auch jetzt immer noch in Kontakt bin. Für ein ganz normales Einfamilienhaus, für eine Familie mit 1, 2 Kindern. Ja, und das ist ein Volumen, wo ich eine Monatsrate unterm Strich von 2.000 bis 2.500 Euro habe, die für ja eine normale Familie schon an der oberen Grenze ist. Ja.
Und bei den normalen Familien, sprechen wir jetzt auch nicht von unnormalen, aber das sind schon Familien mit einem entsprechenden Einkommen. Und ich hatte heute wieder so ein Telefonat, da ging es auch um Hauskauf, ein recht neues, das haben wir im Markt. Ich sage jetzt mal in Arnstadt, wo ganz einfach gesagt wird, wir wollen ja noch mehr machen als nur ein Haus kaufen. Wir haben Kinder und es gibt noch mehr Dinge im Leben. Deswegen sind das keine armen Familien, die das kaufen wollen oder könnten, sondern das sind eben auch wirklich Familien, die sagen, es gibt noch mehr wie ein Haus zu haben. Und diese Angst vorm Bauen, ist die aus deiner Sicht berechtigt? Reden wir von teuren Materialien oder sind die Handwerksfirmen so teurer geworden?
Nein, wir reden von der Preisentwicklung, Inflationsrate in den letzten 2 Jahren insgesamt. Und das ist natürlich auf dem Bausektor genauso zustande gekommen. Hinzu kommen Materialpreisentwicklung, Lieferschwierigkeiten, all die Themen, die natürlich in der Gesamtheit zu einer enormen Preissteigerung beigetragen haben. Das Bauen insgesamt, also jetzt sprechen wir mal vom Neubau, relativ teuer gemacht haben. Plus die Zinsrate, die ich vorhin erwähnt habe, ergibt ein Gesamtbudget, was für ja Normalverdiener, selbst mit gutem Einkommen, kaum noch zu stemmen ist. Und auch die Philosophie ist tatsächlich so, wie du es gerade beschrieben hast. Man will nicht nur fürs Haus arbeiten, sondern das übliche Leben oder die Gewohnheiten, die möchte man natürlich gerne beibehalten. 2, 3 Mal in den Urlaub fahren, Hobbys, die ja auch nicht ganz preiswert sind.
Kinder?
Kinder mit entsprechenden Hobbys kosten auch ihr Geld. Und das alles bedarf natürlich eines Monatseinkommens, ja, um das entspannt zu machen oder wie wir immer gesagt haben, man muss dabei auch noch ruhig schlafen können. Und das macht es so schwierig gerade.
Ja. Und jetzt sind wir so lange auf den Neubau rumgeritten. Ich persönlich bin ja im Bestandsimmobilienverkauf von Anfang an tätig, hatte nicht das Vergnügen, mit Leuten oder mit Menschen zu bauen. Jetzt kommt ja deine Spezialrichtung, wenn du ein Haus besichtigst, eine Bestandsimmobilie, sprichst du ja zuerst mit dem Eigentümer, schaust dir das Haus an. Und jetzt frage ich dich, Silvio, wo guckst du nun als mein Baulöwenmakler ganz besonders hin, wenn der Eigentümer dich ruft und meint, du bist der Richtige, der das Haus verkaufen kann?
Ja, ich fange nochmal einen Schritt weiter vorne. Dieses Thema, baue ich neu oder kaufe ich eine Bestandsimmobilie und saniere die nach meinen Vorstellungen? Das Thema hatte ich in der gesamten Zeit, wo ich auch neue Häuser verkauft habe und gebaut habe.
Also nicht neu.
Nein, genau. Also dieses Thema stand immer, manche hatten schon tatsächlich ein halbes Jahr gesucht, haben nichts Gescheites gefunden. Also es war immer so oder recht oft so, dass Familien gesagt haben, ja, wir haben geschaut nach Bestandsimmobilien, nichts Passendes gefunden und deswegen haben wir uns entschieden, neu zu bauen. Und umgekehrt ist das jetzt so, weil wir uns die neue Immobilie mit dem entsprechenden Budget vielleicht nicht leisten können, schauen wir dann eher, ob wir was Passendes im gebrauchte Immobilienmarkt finden und da beginnt die Suche und gerade in Erfurt oder im Großraum Erfurt gibt es auch wieder nicht so viel am Markt und wenn
Leider.
Man mal ein schönes Haus hat, dann ist natürlich die Nachfrage recht groß und es wird immer abgewogen, ist Neubau preiswerter oder ist Bestandsimmobilie in guter Lage, ja in aller Regel, und Sanierung günstiger, gell? Und eigentlich erfahrungsgemäß ist tatsächlich der zweite Weg der günstigere. Man muss kleine Kompromisse machen. Das ist nun mal so, weil eine Bestandsimmobilie nie zu 100% so ist, wie man es selber bauen würde. Aber ich glaube, da gibt's, wenn was am Markt ist, schon Optionen, die man abwägen kann. Und jetzt zur eigentlichen Frage, wonach schaue ich? Natürlich, wenn man zu einem Eigentümer kommt und eine Bestandsimmobilie, ein Einfamilienhaus besichtigt, ist als erstes die Lage wichtig. man sagt nicht ohne Grund, im Immobiliensektor Lage, Lage, Lage. Das ist eigentlich der allerwichtigste Punkt überhaupt. Und dann, ja, für mich ganz, ganz simpel, wenn man aus dem Auto steigt und den ersten Eindruck, der gilt bei einer Immobilie genauso. Ich würde das jetzt mit den Augen des Käufers oder des Interessenten sehen und würde einfach schauen, ja, okay, wie sieht das aus von außen? Hat hier jemand gewohnt, der sich drum gekümmert hat? Oder ist das so ein bisschen lieblos und vernachlässigt, wo man sagt, okay, hoffentlich ist es Ihnen nicht genauso.
Ja, ich weiß, was du damit sagen willst. Aber das sind jetzt auch Dinge, wo ich, ohne dass ich aus dem Bauwesen komme, hinschaue. Was macht es nochmal für, oder was macht dich so besonders, weil die Eigentümer mögen das auch und später natürlich auch die Käufer, dass du mit deiner baulichen Fachexpertise doch vielleicht in die eine oder andere Ecke schaust, wo ich als Maklerin nicht hinschaue?
Natürlich guckt man immer mit dem Blick des Bauexperten oder Bau, ja, ich weiß gar nicht,
ja, Baulöwe. Du bist jetzt so vorsichtig. Ja. Du bist schon ein Bauexperte.
Ja. Also ja, ich habe ja selber auch tatsächlich Häuser gebaut, also beim Bauen mitgewirkt, Tiefbau, Hochbau, und weiß natürlich schon beginnend bei der Gründung, worauf es ankommt. Bei den meisten Häusern ist auch ein Keller wirklich ein ganz wichtiges Thema oder immer auch ein kritisches Thema.
Genau.
Hier besonders die Abdichtung, und das merkt man eigentlich schon, wenn man die Eingangstür öffnet und in den Flur tritt. Wie ist das Raumklima, Wohnklima? Riecht es vielleicht doch feucht und ein bisschen nach Schimmel? Und da weiß man sofort, oh, hier ist irgendwas. Ich denke, das merkt auch ein Käufer oder Kaufinteressent sofort, wenn er reinkommt. Und da wäre als allererstes wichtig zu schauen, wo das herkommt. Gell?
Ja.
Manchmal sind es Kleinigkeiten, die man recht leicht beheben kann. Manchmal sind es auch schwierigere Sachen. Da muss man dann einfach dem Eigentümer mitteilen, okay, hier ist ein Problem, das muss ein zukünftiger Käufer mit Sicherheit beheben, bevor er einziehen kann. Und das kostet natürlich Geld, ganz simpel, gell? Und das müsste man vom Kaufpreis dann ja erfahrungsgemäß in Abzug bringen.
Ja, das ist ja dann der Punkt der Einwertung. Ich verstehe ja jeden Verkäufer, dass er glaubt, dass er einen Schatz hat. Da hat er auch berechtigte Gründe dafür, das zu glauben. Aber bleiben wir bei diesem Beispiel Keller. Du stellst jetzt fest, der ist feucht. Du sagst, das merken andere auch. Merke ich übrigens auch. Wäre schlimm, wenn ich das nicht täte. Aber jetzt kommt ja wieder so deine Fachexpertise durch. Du kannst aber auch schon ganz gut einschätzen und sagen, um diesen Schaden zu beheben, das ist ein großer Schaden, da müssen Sie rechnen mit, weiß ich, sage jetzt eine Zahl, 50.000 Euro für die Trockenlegung. Oder es ist nur eine Kleinigkeit. Vielleicht kannst du an dem Beispiel mal sagen, wie du da rangehen würdest. Weil man nimmt es dir ja dann auch ab.
Ja, das hoffe ich, weil klar, wenn man in den Keller geht und sieht, es ist vielleicht nur in einer Wandecke irgendwo Feuchtigkeit zu sehen, vielleicht auch im Putz aufsteigend, und in den anderen Räumen ist es trocken, Regenfallrohr oder der Entwässerungsanschluss undicht ist, und sich über die Zeit irgendwo ein Schaden da in der...
Das Wasser hat sich einen Weg gesucht.
Genau, das sucht sich immer einen Weg, immer den einfachsten, und ja, dem Eigentümer ist es vielleicht nicht aufgefallen oder hat sich irgendwo damit abgefunden.
Dran gewöhnt,
ja. Aber ein Käufer, der sowas sieht, wird sofort natürlich das Schlimmste vermuten. Mhm. Gell? Und hier könnte ich sagen, okay, ganz simpel, man würde an der einen Hausecke einfach mal 1 Meter, 2 Meter freilegen, würde schauen, liegt es tatsächlich an dem Anschluss, der undicht geworden ist, kann man das leicht beheben. Und muss man natürlich die Abdichtung an der Stelle dann wieder erneuern oder ausbessern. Das wäre in dem Fall noch ein überschaubarer Kostenfaktor, der mit einzukalkulieren.
Und das würdest du ja dann auch, oder das nicht, du würdest es nicht nur, du machst es dann ja auch bei der Einwertung der Immobilie, weil es gibt nichts Schlimmeres als die Immobilie mit einem zu hohen Preis und mit dem Wissen, dass da Makel dran sind, in den Markt zu bringen. Dann sind wir schon bei der Käuferseite. Der Eigentümer hat es jetzt verstanden, der weiß, aha, da muss was gemacht werden, müssen wir natürlich alles dem Käufer offenlegen. Jetzt kommt der Käufer, merkt das, weil du hast jetzt in 3 Wochen nicht den Eigentümer veranlasst, den Keller trocken zu legen. Dann kannst du aber auch den Käufer beruhigen und kannst ihn vielleicht sogar bestenfalls unterstützen, wenn der nicht aus der Baubranche kommt oder sagt, ich habe da gar keine Zeit für, ich muss, dass das Haus funktioniert und geht und richtig ist. Kannst du uns dazu was sagen?
Natürlich, wenn ich mit einem Käufer das Haus dann besichtige und er die Frage kommt, selbstverständlich, und dann kann ich ihm erklären, okay, ich kann abschätzen, dieser Aufwand beläuft sich auf, ich sage jetzt mal einfach eine Zahl, 10.000 Euro.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Und dann ist das überschaubar. Letztendlich muss der Käufer natürlich aber auch meiner Expertise vertrauen und muss sagen, okay, gell, der ist aus der Baubranche, der weiß, wovon er spricht. Und der redet mir das jetzt nicht schön.
Das ist auch ganz wichtig. Es gibt auch solche, die das schön reden. Auch jetzt von mir als Maklerin oder durch mich als Maklerin kann ich das bestätigen. Das bringt ja überhaupt nichts. Das holt uns ja wieder ein. Der Käufer steht irgendwann auf der Matte und sagt, was haben die Makler denn hier erzählt? Das ist alles viel schlimmer, als es einfach weggeredet wurde. Da wären wir beim Keller. Was hättest du denn noch für einen Punkt? Vielleicht auch so ein bisschen in Richtung GEG, das haben wir ja nun mal, ob das nach dem Wechsel der Regierung auch noch so hoch angebunden ist, wissen wir alle nicht, aber wir haben uns darauf eingestellt und beraten natürlich unsere Käufer auch dahin. Reden wir dann übers Dach, reden wir über die Dämmung, was ist für dich noch wichtig an dem Haus, aus baulicher Sicht?
Ja, also wenn man es ganz simpel betrachtet, arbeite ich mich immer vom Keller nach oben. Keller ist zum Beispiel, wenn man Wärmedämmung noch, ja, ist es ein Kaltkeller, muss ich gegebenenfalls die Kellerdecke nach oben dämmen, um entsprechend ein besseres Wohngefühl im Erdgeschoss zu erzeugen. Ja, dann geht man hoch die Kellertreppe oder im Keller fällt mir jetzt noch ein, Kellerdeck, sind dort irgendwelche, wenn irgendwelche Träger sind, die dort, wo es gearbeitet hat, ist das jetzt relevant statisch oder nicht? Das sind solche Sachen, die einem normalerweise eigentlich auf den ersten Blick ins Auge fallen, gell, wonach man schaut. Ja, gehen wir mal nach oben ins Erdgeschoss. Da ist auch der Gesamteindruck, Fußböden, sind die Fußböden in Ordnung? Wenn es zum Beispiel Fliesenbelag ist, hat man dort irgendwelche Risse an Türen, oder vielleicht auch quer durchs Wohnzimmer, wenn es.
Also Risse in den Fliesen meinst du jetzt?
Zum Beispiel im Fußboden, gell, die kommen.
Beim Laminat haben wir das eher nicht.
Eher nicht, da sieht man es nicht, da sieht man es eher von unten, gell? Ja. Aber zum Beispiel bei Fliesenbelag, ja, sind die Dehnungsfugen richtig angebracht oder hat sich jetzt quer durchs Wohnzimmer ein Riss gebildet, weil es eine große Fläche ist und an der Stelle irgendwo die Dehnungsfuge eben falsch eingebaut war. Würde ja im Umkehrschluss bedeuten, der Käufer müsste den Fußboden komplett neu machen.
Müssten wir ihm dann auch sagen.
Müsste man ihm sagen, würde er ja sicher sehen, aber auch da könnte man sagen, okay, wir reden jetzt von 30 Quadratmeter Wohnraum oder Wohnzimmer, kostet Summe X, kann man dann sofort in Zahlen fassen und kann sagen, alles klar, dieser Mangel, den kann man beheben und würde sie so und so viel kosten.
Den wir dann ja auch bei der Bewertung schon berücksichtigt haben und sagen, ja, das ist uns auch aufgefallen, deswegen ist die Immobilie, wir reden ja immer wieder von der Bestandsimmobilie, günstiger geworden.
Ja.
Ja, ich war vorhin zu schnell schon beim Dach. Da kommt noch ein bisschen was dazwischen.
Genau. Vielleicht dazwischen noch die vermeintlichen Mängel, die fallen einem ja in aller Regel ins Auge. Gell? Wichtig ist ja zu wissen oder zumindest mal zu ergründen, wo rührt die Ursache her? Gell? Also was ist die Ursache, dass dieser Mangel tatsächlich entstanden ist? Und wie lässt er sich am leichtesten oder am preiswertesten beheben? Gell? Und jetzt habe ich gerade vom Fußboden im Erdgeschoss gesprochen. Gilt natürlich genauso für Wände, für Deckenanschlüsse. Fenster sind immer so ein Thema.
Fenster hätte ich gleich eine Frage. Also wir haben ja die Doppelverglasung, Alu, Holz, Kunststoff. Da gibt's ja immer eine Prägung auf den Fenster, Inneres, und manchmal sind es für mich Hieroglyphen. Kannst du vielleicht da mal was sagen?
Ja, ganz einfach. Wenn man Fenster begutachtet, die in aller Regel vor 25, 30 Jahren eingebaut worden sind, sind das Kunststofffenster mit einer Zweischeiben-Isolierverglasung. Und die kann man erstmal noch 10 Jahre drin lassen. Oder die sind schon kritisch und es steht an, dass die bald erneuert werden müssen.
Und das ist auch eine Beruhigung für den Käufer, dass wenn du sagst, schauen Sie mal, ich habe nachgeguckt, ich kenne die Prägung, ich muss da, gebe da ehrlich zu, ganz, ganz schlimm hingucken und denk dann, sag's vielleicht doch nicht so genau, da bist du einfach wirklich auch Fachmann, dass du dann auch sagen kannst, Fenster, Sie haben Ihre Ruhe, kommt die nächsten 10 Jahre nichts. Oder, da sollten Sie vielleicht doch schon Geld noch übrig haben.
Ja, in jedem Fall.
Also heikles Thema, die Fenster.
Fenster auf jeden Fall und nicht nur das Fenster selbst, sondern auch der Rollladen oder Rollladenkasten, der oben drüber ist. Ich sag mal, bis vor 25 Jahren wurden relativ preiswerte Rollladenkästen eingebaut, die nur eine sehr geringe, wenn überhaupt Wärmedämmung drin haben. Das ist natürlich eine Wärmebrücke, die heute gar nicht mehr geht. Das müsste man in jedem Fall erneuern oder nachrüsten. Und am Ende reden wir immer von Kostenfaktoren, die Richtig. Man einkalkulieren muss und die man dem Käufer natürlich erklären muss. Und so, also vorher in unserer Bewertung haben wir das ja mit einkalkuliert, aber der Käufer will es natürlich wissen, dass er auch die Sicherheit hat, okay, das, was ich ihm vorher gesagt habe, das ist tatsächlich berechtigt. Ja, man muss einfach überlegen, macht man das? Kalkuliert man diese Kosten ein und macht man das, bevor man das einzieht? Oder sagt man, okay, kann ich jetzt erstmal noch 10 Jahre mitleben, aber ich weiß, es muss irgendwann gemacht werden.
Das entscheidet ja dann auch der Käufer. Wichtig für uns als Makler ist ja, wir haben auf alles aufmerksam gemacht und es gibt nicht irgendeine Blackbox, die in 2 Jahren aufgeht und der Käufer sagt, ja, hat mir keiner gesagt. Weil wir können nicht immer davon ausgehen, dass der Käufer nun beruflich so in dem Bau drinsteht, wenn er einen ganz anderen Beruf hat und sich vielleicht auch vorher gar nicht interessiert, aber er braucht halt ein Haus und er möchte sicher, glücklich und mit einem überschätzbaren Kostenrahmen drin wohnen, wenn er so eine Immobilie erwirbt. Jetzt waren wir bei den Fenstern, da bin ich jetzt reingekrätscht, weil mich das auch immer bewegt. Wo gehen wir weiter?
Ja, jetzt sind wir eigentlich im Erdgeschoss so gut wie durch. Man guckt noch in das Bad. Sind die Anschlüsse in Ordnung, Fliesen gerissen etc., Badewanne noch intakt oder muss die ausgetauscht werden? Erfahrungsgemäß, wenn das Haus 20 oder 25 Jahre ist, ist auch das Design nicht mehr up to date. Also eigentlich sage ich dann immer, okay, die haben eine Generation überdauert. Das sollte man schon aus optischen Gründen erneuern. Auch das ist ein Kostenfaktor, der dann mit einzukalkulieren ist.
Ja. Was mir noch einfällt, wenn wir beim Bad sind, sind wir bei den Rohrleitungssystemen. Da haben wir ja auch die buntesten Erfahrungen. Der Eigentümer sagt, alles in Ordnung, neu gemacht. Dazu kommt die Elektrik, alles in Ordnung, neu gemacht. Und dann stellen wir fest, ist doch nicht so neu. Kannst du uns dazu auch was sagen?
Ja, auch wichtiges Thema Installation sieht man ja entweder im Keller, gell? Also wo die Rohrleitungen ja zur Heizung laufen oder zum Warmwasserspeicher. Oder man sieht's im Technikraum, wenn es jetzt ohne Keller gebaut ist, dann auf jeden Fall, was sind es für Rohrleitungen? Also ist es Kupfer, ist es Kunststoff oder vielleicht sogar schon Kunststoffverbundrohr, was so die modernere Variante ist, die sehr langlebig ist. Alles, was nach der Wende gebaut wurde, ist mit Kupfer. Das hat schon einen ordentlichen Standard, aber was noch Vorwendeinstallationen sind, die müssen in jedem Fall erneuert werden. Entsprechende FI-Schalterabsicherungen. Etc., Steckdosen, das muss einfach neu gemacht werden, schon aus Sicherheitsgründen.
Also ich habe schon entdeckt, hinter einem Schrank, da war die Elektroleitung, ich sage natürlich nicht, wo das war, mit Lister vom Licht, von der Lampe zusammen, ich sage jetzt mal, gefriemelt. Das sind natürlich Sachen, die sehe jetzt auch ich, ohne dass ich vom Bau komme. Aber sowas begegnet uns und das müssen wir letztendlich dem Eigentümer klar machen, in seiner Vorstellung zum Preis und dem Käufer auch. Was wir jetzt noch nicht gedacht haben, die Heizung könnte noch ganz früher auf dem Boden stehen oder auch im Keller. Heizung wäre noch ein kurzes Thema. Ich meine, da wird tagelang jeden Tag drauf rumgehackt. Vielleicht 1-2 Sätze zum Heizungssystem.
Ja, Heizsystem ist aus meiner Sicht relativ einfach. So bis vor 25 Jahren Gasthermen, Gasbrennwertthermen, wenn die noch drin sind und entsprechend gewartet worden sind, dann kann man die noch ein paar Jahre betreiben. Also die haben Bestandsschutz. Selbst Ölheizungen gehen noch. Gell? Muss man halt immer auf die Effizienz oder dass sie einfach noch vernünftig laufen. Da müsste man mal mit dem Heizungsbauer direkt sprechen. Das mache ich manchmal auch. Einfach um in Erfahrung zu bringen, okay, das Ding ist noch einigermaßen in Schuss. Oder hier muss innerhalb von 1-2 Jahren oder vielleicht sogar manchmal sofort reagiert werden und ein neues Heizsystem eingebaut werden. Auch das ist wieder ein Kostenthema, muss dem Käufer mitgeteilt werden. Und da müsste man mal mit dem Heizungsbauer direkt sprechen. Das mache ich manchmal auch, einfach um in Erfahrung zu bringen, okay, das Ding ist noch einigermaßen in Schuss. Oder hier muss innerhalb von 1-2 Jahren oder vielleicht sogar manchmal sofort reagiert werden und ein neues Heizsystem eingebaut werden. Auch das ist wieder ein Kostenthema, muss dem Käufer mitgeteilt werden. Und ja, oder wenn sie zum Beispiel Gasbrennwerttherme jetzt im Dachgeschoss eingebaut ist.
Kenne ich etliche Häuser, wo das oben rauf gemacht wurde.
Genau, genau. Dann auch da sieht man sofort, okay, wie sind die Rohrleitungen beschaffen, wie ist das Heizsystem oder die Therme an sich beschaffen und der Warmwasserspeicher. Also das ist dort im Technikraum eigentlich relativ einfach zu erkennen. Und wenn man genauere Informationen haben will, ich glaube, da muss man dann direkt den Heizungsbauer fragen, der die Wartungen dort regelmäßig macht, weil die sind absolut im Bilde. Und die haben ja auch irgendwo eine handwerkliche Sorgfaltspflicht, darauf hinzuweisen, wenn dort auf absehbare Zeit mit Reparaturen zu rechnen ist.
Ich glaube, zum Thema Heizung könnten wir noch mal eine extra Folge-Podcast machen.
Ja, das ist ein umfassendes Thema.
Umfassendes Thema, was geht nicht, was muss ich ändern? Also da sind wir ja sehr schnelllebig, was das Thema Heizung angeht. Haben wir jetzt beim Haus noch was Wichtiges?
Naja, jetzt waren wir im Erdgeschoss fertig. Bäder haben wir dann im Dachgeschoss vielleicht noch wichtig zu gucken. Die Anschlüsse, Wand, Dach, also an der Giebelseite und auch am Drempel oder sind die Anschlüsse dicht oder hat sich dort Schwitzwasser gebildet etc., weil oben Schlafräume sind ja in aller Regel kalt. Und wenn dort irgendwo eine Undichtigkeit ist, dort schlägt sich tatsächlich Feuchtigkeit nieder, kann man auch messen mit einem Feuchtigkeitsmessgerät. Und würde dort sofort feststellen, okay, hier ist ein Schwachpunkt, muss nachgebessert werden, bevor der neue Eigentümer einzieht oder malert, gell? Weil dort, das kann man auch relativ leicht nachbessern, also da redet man nicht von Kostenfaktoren, bevor der neue Eigentümer einzieht oder malert, gell? Weil dort, das kann man auch relativ leicht nachbessern, also da redet man nicht von Kostenfaktoren, sondern das ist wirklich, aber muss auf jeden Fall behoben werden, bevor man einzieht oder neu malert.
Und auch da wärst du durchaus in der Lage, wenn du in diesem Haus stehst, wir haben ja jetzt hier so ein fiktives Haus uns aufgebaut, dem Käufer zu sagen, da kommt ein Kostenaufwand in Höhe von auf sie zu.
Ja, in jedem Fall. Ich habe im Kopf jetzt so die 2, 3 letzten Beispiele von Einfamilienhäusern. Bei dem einen war das tatsächlich ein Thema, dieser Anschluss an der Giebel, wo man mit dem Feuchtigkeitsmessgerät festgestellt haben, dass dort tatsächlich sich Feuchtigkeit niedergeschlagen hat. Da habe ich gesagt, ist relativ einfach zu beheben, muss man den Trockenbau öffnen an der Stelle, die Abdichtung, also die Dampfsperre, die die Dachschräge schützt und an dem Anschluss zur Giebelwand wieder erneuern oder wieder neu verkleben, dass dort dicht ist und dann ist das Problem behoben und dann wird neu gemalert und dann sieht man nichts mehr davon. Also dann ist das eigentlich mit relativ einfachen Mitteln behoben und der Mangel beseitigt.
Und das ist ja auch so der Punkt, dass wir als Makler erstens verpflichtet sind, auf diese Mängel hinzuweisen. Wir können natürlich nur auf das hinweisen, was wir sehen und was wir hören, was der Eigentümer uns mitteilt. Ich habe auch immer so einen Spruch, ich kann das Haus nicht röntgen. Alles, was ich weiß, habe ich gesagt. Und bei dir kommt eben noch hinzu, dass du diesen Mängel siehst und auch abschätzen kannst, wie hoch der Aufwand ist. Und gegebenenfalls vielleicht in deinem Netzwerk auch Firmen hast, wo du sagen kannst, denn Firmen und Handwerksbetriebe zu finden, ist ja auch nicht einfach. Wenn das jetzt hier in unserer Gegend ist, ja, da kenne ich den oder den. Natürlich kann der Käufer immer selber bestimmen, mit wem er da weitergeht. Aber du hättest immer eine Lösung parat. Und das finde ich so gut.
Ja, das ist, glaube ich, auch so in meiner Genetik. Wenn ich irgendein Problem sehe oder erkenne, dann ist in meinem Kopf immer schon die Lösung konstruiert. Und ich habe natürlich in meinem Netzwerk, auch durch die jahrelange Bautätigkeit, immer Firmen, mit denen ich schon lange zusammenarbeite, was auch Handwerker sind, auf die man sich verlassen kann, was ja auch ein sehr wichtiger Punkt ist. Und die kann ich dann natürlich empfehlen. Ob der Käufer das in Anspruch nimmt oder nicht, das bleibt ihm dann überlassen. Aber er hat auf jeden Fall und wird nicht alleine gelassen mit dem Problem. Und ich glaube, das ist den meisten, und wir sprechen ja eigentlich in aller Regel von Laien, die das Haus besichtigen, die sicher das Haus gerne haben würden, weil sie sich familiär vergrößern, Kinder kriegen, was auch immer, die sich einfach verändern wollen und müssen. Und dann natürlich immer die Sorge haben, ja, kriege ich das gestemmt, kann ich das bewältigen? selbst wenn es jetzt kein Neubau ist, aber auch Sanierung in so einem Umfang ist ja dann auch, die sind eigentlich in aller Regel sehr dankbar über solche Beratung und Empfehlung und dass man ihnen auch erklären kann, okay, ist jetzt kein großes Drama, wir haben es erkannt, der Verkäufer weiß es auch, es ist irgendwo auch im Kaufpreis berücksichtigt und ich unterstütze sie auch auf dem Weg in das neue Haus und darüber hinaus, wenn sie das möchten, also damit am Ende wirklich der Käufer, wenn er das Objekt erworben hat, beurkundet hat und auf dem Weg ist, dort einzuziehen, unterstützt wird mit entsprechenden Firmen und Know-how und ja, einfach der Weg bis zum Einzug geebnet ist und er dann wirklich die anderen Themen, die er dann mit so einem Umzug auch immer noch, ja, nicht das größte Problem.
Dass er vor dem Bauthema keine Angst hat. Da muss ich auch einflechten. Wir haben ja, sind ja unter einem Dach bei Falk Immobilien. Wir haben ja auch eine bestimmte Philosophie. Bei uns ist eben nicht Vertrag beurkundet ist. Das könnten wir, das kann man auch machen. Aber wenn das gewollt ist und das insbesondere bei dir, sind wir eben auch nach der Beurkundung noch für unsere Käufer da. Das ist, kostet nicht immer Geld, wenn natürlich der Käufer sagt, Silvio Röder, machen Sie Bauleiter bei mir, da müssen wir uns anders unterhalten. Aber wir sind nicht die, die abschließen und sagen, aus, vorbei, Unterschrift, seht zu, was ihr wollt. Wir sind einfach auch noch für unsere Kunden im Nachgang, im Nach-Sales, kann man schon sagen, auch noch da. Und du ganz besonders, du bist ja da auch über alle Maßen da immer noch sehr aktiv. Habe ich so richtig gesagt?
Ja, danke für die Lorbeeren.
Sehr gerne.
Aber das ist tatsächlich so die Grundphilosophie schon immer, also sowohl beim Neubau, da gehört ja auch ganz viel Beratung und Betreuung drumherum dazu. Nicht nur das eigentliche Haus, sondern alles, was eben damit in Zusammenhang steht. Und bei einer Bestandsimmobilie ist das nicht anders. Wer das in Anspruch nimmt, in einem gewissen Rahmen kann man das oder gehört das einfach zu unserem Rundum-Sorglos-Paket. Und wenn es eine Komplettsanierung werden soll,
bist du auch gern bereit?
Dann müssen wir uns separat unterhalten, aber auch das wäre möglich.
Es gibt wirklich Leute, die sagen, ich hatte das auch jetzt letztlich bei einem Haus, da war eine Architektin dabei und der Käufer hat gesagt, vom Bauen überhaupt keine Ahnung, ich bin den ganzen Tag beschäftigt, weil das ist klar, sonst hätte er sich das Haus nicht kaufen können. Gut, dass sie eine Baubetreuerin haben, einen Bauleiter. Ich bin dann immer gerne mal ansprechbar, aber ich möchte hier nicht den Hut aufhaben. Das ist auch so eine Besonderheit von dir. Wir haben jetzt so viel geplaudert und ich sag mal, wir können denn hier stundenlang reden. Wahrscheinlich müssen wir noch eine weitere Folge machen und um uns ganz explizite Dinge wie eben angesprochen Heizung, GEG nochmal zu unterhalten. Zum Fazit. Ich habe so 4 Stichpunkte mir gemerkt. Ich sage jetzt immer den Stichpunkt und vielleicht sagst du kurz was dazu. Das war ja der Inhalt unserer Folge. Sanierung und Renovierung.
Ja, ist ein Thema bei jenem Bestandsgebäude und dort können wir einfach kompetent beraten, aufzeigen, was gemacht werden muss und entsprechend auch betreuen mit unserem Netzwerk, Firmen, Handwerker. Ja. Das gehört zum Service.
Genau. Also Sanierung und Renovierung hat auf jeden Fall eine Chance am Markt.
Auf jeden Fall.
Das haben wir ja rausgearbeitet. Was haben Marktfaktoren für eine Einflussnahme auf die Kaufentscheidung?
Lage ist ganz wichtig. Die ersten, die das bewerten, sind die Banken, die das Objekt finanzieren sollen oder müssen. Aber natürlich auch die Lage für die Familie selber, Infrastruktur, Kindergärten etc. ist ganz wichtig und ja, alle anderen Faktoren der Immobilie, Bestand etc. haben ja schon rausgearbeitet.
Die Zinsen spielen natürlich auch eine Rolle. Im Moment geht's, aber wir wissen ja nicht, wie es weitergeht. Hoffen wir, dass es so bleibt. Dann habe ich noch eine Frage zum Netzwerkkooperation. Du hast es eben angesprochen, wie wichtig oder was sagst du dazu? Was können wir den Zuhörern für einen Mehrwert bieten?
Ja, natürlich, wir Makler durch unsere Jahre Berufserfahrung oder auch Verbindungen, die sich über die Jahre entwickelt haben, verfügen natürlich über ein ganz anderes Netzwerk, um Immobilien zu vermarkten. Ja, man hat in aller Regel schon eine Käuferlist oder Interessentenlist, wo man weiß, okay, die suchen an der Stelle, in der was und wenn was Neues reinkommt, können wir das natürlich auch gezielt anbieten.
Richtig. Was sagst du zu dem Thema Privatverkauf, Privatverkauf ist möglich?
Privatverkauf wäre möglich, wenn der Eigentümer absoluter Immobilienexperte ist und genau über das alles verfügt, was wir jetzt hier so angerissen haben. Aber es ist, glaube ich, in der heutigen Zeit kaum noch möglich, das alleine zu stemmen. Und da reden wir nicht nur von den baulichen Sachen, sondern einfach die ganzen formellen, bürokratischen, gesetzlichen Anforderungen. Meine letzten Kunden haben einfach gesagt, um Gottes Willen, wenn ich das alles selber machen muss, wie soll ich das machen? Neben meiner Arbeit ist ja gar nicht möglich, gell? Und das professionell auch anzubieten mit einem Exposé. Also da steckt ganz viel Arbeit, ganz viel Know-how drin und das ist selber kaum möglich. Also ich wüsste nicht, wie man
Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit meinen Eigentümern den Notartermin verlasse, machen die so, oh, und was da noch alles kam und was die Banken noch gefordert haben und die Unterlagen. Da sind wir halt auch dabei, alles ranzuschaffen. Und manchmal haben wir nicht mal einen Grund drin. Denk mal an eine Erbimmobilie, da ist manchmal nicht viel da, da will ich den Eigentümern auch keinen Vorwurf machen. Natürlich der Eigentümer, der das Haus gebaut hat, der wird uns bis in allen Verästelungen alles erklären können. Aber der Verkauf ist dann noch ein anderes Thema.
Ja, genau. Also zum Beispiel Pläne beschaffen, die es ja in aller Regel noch irgendwo gibt, gell? Ist ja auch so ein Service, den
Bauamt.
Wir Bauamt, Archiv,
Stadtarchiv.
Habe vor kurzem Pläne von 1800 irgendwas in der Hand gehabt, ja. Einfach weil es die Bank gefordert hat. Und nur auf Basis solcher Bauzeichnungen kann man dann auch Wohnflächenberechnung, Energieausweise erstellen etc. Und das sind Sachen, die Banken heute einfach zwingend fordern. Und wenn man es nicht liefern kann, dann hat der Kunde, also der Käufer, echt ein Problem, weil dann kriegt er keine Finanzierung.
Punkt. So sieht's aus. Und auch das ist dann hochinteressant. Gerade da schließen wir den Kreis für so einen Baumenschen wie dich, wenn du dann alte Zeichnungen einer älteren Immobilie siehst, guckst du ja auch nochmal hin.
Ja, ich habe mir sogar ein Foto gemacht, weil das einfach genial war.
Okay. Ja, ist auch toll zu sehen. Aber gewisse Sachen siehst du vielleicht dann doch nochmal mit einem anderen Auge. Und das bringt ja auch Mehrwert für den Käufer und natürlich letztendlich für den Eigentümer, der ja den besten Käufer verdient hat.
In jedem Fall, das ist ja genau unser Ziel, den besten Käufer zu finden für diese Immobilie.
Richtig. Hast du noch einen Tipp, einen Abschlussgedanken? Denn wir sind jetzt schon fast, ja, denke mal, an unsere Zeitgrenze gekommen.
Also Fazit, jetzt einen richtigen einzelnen Gedanken könnte ich gar nicht sagen, aber es ist einfach unser Job, die Käufer, Verkäufer entsprechend umfassend zu beraten. Genauso wenig, wie ich mich dran machen würde, eine Heizung zu reparieren, sondern das einem Profi überlasse.
Ja.
Genauso kann ich eigentlich jedem Eigentümer, Verkäufer nur raten, den Verkauf von Profis machen zu lassen, weil es ein komplexes Thema ist. Die vermeintlich gesparte Provision ist in keinem Fall so viel wert wie der höhere Kaufpreis, den ich dann eventuell erziele. Aber auch die Sicherheit, die beide Seiten haben, wenn es von Profis abgewickelt wird.
Ja, und dann muss man dazu sagen, alle Hinweise, die wir dem Käufer geben, da ist ja auch der Eigentümer immer haftbar. Er versichert ja im Kaufvertrag, dass ihm keine größeren Mängel bekannt sind. Und du prüfst das ja dann nochmal für den Eigentümer ab, ich natürlich auch. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Es kann auch nach dem Verkauf noch zu irgendwelchen Uneinigkeiten kommen oder der Käufer stellt fest, was fest und es wird gesagt, nee, das wusste ich ja gar nicht.
Ja, und das lässt sich ja dann relativ leicht nachvollziehen. Wenn wir es bei der Objektaufnahme nicht erkannt haben, nicht gesehen haben und der Eigentümer dann sagt, okay, war mir nicht bekannt, ja, dann ist es in aller Regel. Und dann müsste man einen Bausachverständigen ranholen. Im schlimmsten Fall wäre das ja ratsam, wenn der Käufer irgendwo Unsicherheit hat oder mal irgendwas entdeckt, selbst im Nachgang, kann man immer noch ergründen, woran liegt's und wie lässt sich's beheben und da eine vernünftige Einigung finden. Auch da, wie wir es vorhin gesagt haben, stehen wir auch nach dem Kauf noch zur Verfügung. Letztendlich, unser Ziel ist, Käufer und Verkäufer zufriedenzustellen,
sodass glücklich
zu machen. Und das ist der Idealfall und das Ziel. Und ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren ganz gut hingekriegt.
Ganz gut hingekriegt. Ja, Silvio, ganz, ganz vielen Dank für diese tollen Einblicke. Auch ich habe hier ganz Ohr zugehört. Das mit den Fenstern habe ich mir gut gemerkt. Zum Schluss noch die Frage, wo können denn interessierte Hörer mehr über dich erfahren? Die vielleicht sagen, na, der Silvio, das hat uns aber gefallen, den hätten wir gern als Makler, der ist fachkompetent.
Ja, wo findet man uns heutzutage? Natürlich immer im Internet, einfach den Namen oder Falk Immobilien Erfurt googeln und ich glaube, da tauchen wir das schon sofort auf oder über die Anzeigen oder Angebote, die im Internet sind von uns. Also ich glaube, wenn man uns finden möchte, findet man uns relativ schnell oder in unserem schönen Büro im Presseclub. Also ich glaube heute...
Man findet uns.
Man findet uns.
Ich veröffentliche deine Daten in den Shownotes dieser Folge. Meine stehen, das sage ich immer an der Stelle, sowieso drin. Ich hoffe, unseren Zuhörern hat diese Folge gefallen. Wir freuen uns über ein Feedback, über einen Daumen hoch und vielleicht über ein Abonnement dieses Podcastes. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir, Silvio. Ich wünsche dir für deine ganzen Verkäufe und Bauvorhaben, die du begleitest, alles, alles Gute. Und in erster Linie wünsche ich dir Gesundheit. Vielen Dank.
Vielen Dank auch an dich.